Zwischenstopp. Der Podcast vom Sport Business Magazin.
Zur Person Pep Guardiola. Wir sind nahezu zeitgleich nach Brescia gewechselt. Also er ist ja von Barcelona gekommen, ich von Sturm Graz. War insofern spannend, weil wir im gleichen Teamhotel untergebracht haben, ganz am Beginn und dadurch natürlich ein guter und wirklich sehr spannender Austausch stattgefunden hat. Ich kann mich erinnern, eines unserer ersten Gespräche war die grandiose Leistung des österreichischen Nationalteams, wie wir 9:0 verloren hatten in Spanien. Pep hat das ganz lapidar so formuliert, dass die Spanier an diesem Tag einen fantastischen Tag hatten und die Österreicher scheinbar einen komplett miserablen.
Zwischenstopp. Mit Friedel und Sieger.
Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge des Zwischenstopp. Und willkommen heißen darf ich wie gewohnt auch meinen geschätzten Kollegen Markus Sieger.
Ja, und ich wie immer meinen auch in einem Audio-Podcast immer sehenswerten Kollegen Alexander Friedel.
Wie immer gilt, wir freuen uns über euer Feedback, Sterne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns, noch mehr Leute mit unserem Format zu erreichen. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Er war als Profifußballer in 4 Ländern aktiv, darunter in den Top-Ligen Italien und Deutschland. In 518 Spielen für Club und Land teilte sich der gebürtige Grazer mit Weltstars wie Pep Guardiola, Luca Toni und Roberto Baggio die Kabine und arbeitete mit Trainerlegenden wie Giovanni Trapattoni, Ivica Osim und Felix Magath zusammen. Aktuell ist der ausgebildete Nachrichtentechniker als Trainer und Sportdirektor aktiv. Heute nimmt er sich Zeit für einen Zwischenstopp. Wir dürfen dich recht herzlich willkommen heißen, Markus Schopp.
Hallo Alex, hallo Markus, freut mich sehr.
Für alle, die dich vielleicht nicht kennen, Markus, möchtest du dich in 2 bis 3 Sätzen kurz selber vorstellen?
Ja, relativ einfach. Bin in der glücklichen Lage, mit meiner großen Leidenschaft über viele, viele Jahre nicht nur verbunden zu sein, sondern auch wirklich mein tägliches Geld verdienen zu können. Meine große Liebe ist einfach der Fußball und sehe es daher als großes Geschenk, mit dieser großen Liebe auch tagtäglich arbeiten zu dürfen und natürlich auch ein Geld verdienen zu dürfen. Und vielleicht auch interessant, bekennender, liebevoller Familienmensch, der vor allem über die Familie ganz viel Kraft und Energie dankt.
Ich will gleich zu Beginn gleich mit ein paar Erfolge starten, die du als Profispieler erreicht hast. Du wurdest 1998 und 1999 mit Sturm Graz österreichischer Meister, hast gleichzeitig auch 2-fach den Cup mit Sturm gewonnen. 3 Saisonen lang habt ihr in der UEFA Champions League sensationell gespielt und im Jahr 1998 warst du als Nationalspieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Das war übrigens die letzte Teilnahme von Österreich bei einer Weltmeisterschaft, man kann es kaum glauben. Was war dein persönlich schönster Erfolg, mannschaftlich, aber auch individuell?
Ja, natürlich, wenn man das Glück hat, mit seinem Jugendverein erfolgreich sein zu dürfen, dann ist das was Besonderes. Also ich bin ja Grazer und war von klein auf natürlich bekennender Sturm Graz-Fan. War oft genug in der Kurve und habe das Glück gehabt, mich ja einfach in diese Mannschaft hineinspielen zu können und nicht nur das, auch die größten Erfolge der Clubgeschichte mitgestalten zu dürfen und können. Also finde, das ist einfach was Besonderes, was Tiefes, was ganz extrem gut Spürbares. Du hast die Erfolge aufgezählt. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel an schönen Momenten dabei gewesen. Möchte aber auch dazu sagen, dass alle meine Auslandsstationen absolute Bereicherungen in meiner Karriere waren. Hatte auch hier sehr schöne und tolle Momente. Und ja, wenn du mit der Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein darfst, ist das aus Sicht eines Österreichers, wie du gesagt hast, ist ja jetzt dann die letzte Teilnahme an einer Fußball-WM von Österreich gewesen, auch nicht selbstverständlich. Hatte dort auch meinen Einsatz. Und ja, finde, dass das doch durchwegs schöne, interessante und unvergessliche Momente in meiner Fußballerkarriere waren.
Würdest du rückblickend den gleichen Weg gehen oder bereust du irgendwas?
Na, also ich habe, glaube ich, sagen zu können, ich bin nie einen leichten Weg gegangen, war immer auf der Suche nach den Herausforderungen, nach den wirklich sportlichen, maximalen Herausforderungen, bin als relativ junger Spieler, nachher nach Hamburg gewechselt, hatte dort enorm viel zu lernen, hatte dort wahrscheinlich die schwierigste Phase meiner aktiven Zeit, aber auch gleichzeitig die lehrreichste. Erst durch dieses Erlebte in Hamburg, glaube ich, konnte ich als Spieler nachher so richtig durchstarten, habe mich ja damals nachher auch wieder entschieden, nach Österreich zurückzukommen, hatte dort nachher die schönsten Erfolge, sowohl national als auch international, und durfte eben durch diesen Prozess auch immer wieder lernen, was es heißt, demütig zu sein, auch wirklich zu verstehen, was es heißt, als Fußballer erfolgreich zu sein und mit der Station in Italien, mit meiner Station in Amerika, noch nach diesem Deutschland-Abenteuer doch zweimal im Ausland sein. Dazwischen gab es natürlich auch die Zeit in Salzburg. Also ja, bin vielleicht untypisch wenig umhergekommen, sage ich vereinstechnisch. Also wenn man sich das anführt, ist mit Sturm Graz, Hamburg, Salzburg, Italien, in Brescia und mit New York relativ überschaubare Anzahl an Vereinen, aber trotzdem überall extrem schöne Zeit und lehrreiche Zeit verbracht. Deswegen, ja, finde ich, was alles in allem eine Karriere, auf die ich zurückblicken kann, auf die ich stolz bin, wo ich, um deine Frage zu beantworten, heute nicht viel anders machen würde als zur damaligen Zeit.
Wir haben es im Intro gehört, du hast ja mit zahlreichen Weltstars zusammengespielt, hast da die Kabine geteilt und auch mit zahlreichen Trainerlegenden zusammengearbeitet. Welche dieser Persönlichkeiten hat dich möglicherweise besonders beeindruckt?
Wenn man die Trainer hernimmt, glaube ich, ist die Zusammenarbeit mit dem Ivica Osim für mich einfach eine Zusammenarbeit gewesen, die mich als Spieler, aber auch als Mensch unglaublich geprägt hat. Liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir, glaube ich, 7 Jahre zusammenarbeiten durften und wir wunderschöne Zeit hatten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Trainern, sei es jetzt dann Felix Magath in Hamburg gewesen, sei es Mazzone in Italien gewesen, Pusarina in Amerika, Kurt Jara, Bagelsdorf, das sind alles Trainer gewesen, die einen wahnsinnigen Impact auf mich hatten, weil sie natürlich alle zu ihrer damaligen Zeit voll im Soft waren, voll gewirkt haben. Wenn ich jetzt aber allerdings einen mehr aussuchen müsste, dann ist es der Ivica Osim, der einfach aus mir, sowohl als Spieler, aber auch als Mensch, etwas noch Größeres gemacht hat. Und deswegen, ja, glaube ich, kann man das durchaus so sehen mit den Trainern. Mit den Spielern, ja, klar, ich habe auch mit tollen Spielern zusammengespielt, in Italien Roberto Baggio, mit dem Pep Guardiola, mit dem Luca Toni. Ich habe mit dem Djorkaeff in Amerika zusammenspielen dürfen. Ich hatte in Salzburg das Glück, mit Thomas Linke, mit Alex Zickler zu spielen, Lokmens zu spielen, in Hamburg mit Salihamidzic, ja, und über das Nationalteam nicht zu vergessen, mit einem Andi Herzog, mit einem Toni Polster. Also einfach tolle Namen, die, glaube ich, den internationalen Fußball geprägt haben, die auch auf mich natürlich einen Impact hatten, weil sie einfach durch ihr Wirken, durch ihre Hartnäckigkeit, permanent zu den Top-Leuten gehören zu wollen, ja, mich als Spieler einfach reifer gemacht haben, größer gemacht haben, und bin für alle diese Begegnungen sehr dankbar, weil ich weiß, dass das nicht selbstverständlich sein kann.
Darf ich schon einhaken? Und wenn man mal, du hast es gerade so schön formuliert, Markus, dass du mit so vielen Spielern zusammenspielen durftest, die eine hohe Prominenz haben. Ich glaube, man muss eigentlich sagen, die durften mit dir auch zusammenspielen. Das kommt ja bei dem Ganzen fast eigentlich ein bisschen zu kurz. Ein Name, der natürlich schon ein bisschen heraussticht, weil er sehr prägend auch ist in der jüngeren Fußballvergangenheit, ist natürlich Pep Guardiola. Du, der selber ja auch als Trainer aktiv bist, du hast in Italien mit ihm zusammengespielt, bis 2001 selber als Nationalspieler zu Brescia gewechselt. Wie würdest du denn Pep als Typen mal beschreiben, und glaubst du, dass er der Trainer eigentlich ist, der in der jüngeren Fußballvergangenheit den Fußball am nachhaltigsten eigentlich verändert hat?
Also zuerst einmal zur Person Pep Guardiola. Wir sind nahezu zeitgleich nach Brescia gewechselt. Also er ist ja von Barcelona gekommen, ich von Sturm Graz. War insofern spannend, weil wir im gleichen Teamhotel untergebracht waren ganz am Beginn, und dadurch natürlich ein guter und wirklich sehr spannender Austausch stattgefunden hat. kann mich erinnern, eines unserer ersten Gespräche war die grandiose Leistung des österreichischen Nationalteams, wie wir 9:0 verloren hatten in Spanien. Pep hat das ganz lapidar so formuliert, dass die Spanier an diesem Tag einen fantastischen Tag hatten und die Österreicher scheinbar einen komplett miserablen. Wir haben uns klarerweise über viel mehr auch noch unterhalten, aber es war so ein bisschen der Einstieg. Und aus dem Gespräch mit dem Pep, aus diesen ersten Gesprächen wurde mir einfach klar, dass er den Fußball schon sehr detailliert als Spieler gesehen hat. Ich glaube, es ist ja hinlänglich bekannt, dass er als Spieler fantastisch geprägt wurde von Johan Cruyff, der aus ihm etwas gemacht hat in seiner Rolle, in seiner Interpretation des Spiels oder in der Rolle, in der er ihn gesehen hat, einfach als absoluten Leader in Barcelona entwickelt hat. Und dieses Fachwissen, dieses Know-how, diese Art und Weise, wie er scheinbar mit der Mannschaft Barcelona umgegangen ist, Johan Cruyff, hat ihn so geprägt, dass er natürlich auch in seiner Zeit als Spieler, vor allem in Italien, versucht hat, alles dieses bereits Erlebte richtig einzuordnen. Und ja, wenn man seinen Werdegang speziell nach seiner Zeit in Italien hernimmt, dann sieht man einfach, dass es sehr gut durchdacht war, einfach seine Zeit in Mexiko, wo man ja hinlänglich weiß, dass in Mexiko richtig gut Trainer entwickelt und ausgebildet werden, er sich über den Tellerrand einfach mit ganz anderen Sportarten auch auseinandergesetzt hat. Also man sieht einfach, er hat für sich die Leidenschaft gehabt, das Spiel so detailliert zu analysieren und so detailliert aufzuarbeiten, dass er für sich versucht hat, einen seinen Weg zu finden, angelehnt an die Idee von Johan Cruyff. Und dass er den Fußball nachhaltig geprägt hat, das glaube ich ja. Gibt es natürlich auch andere. Ich möchte da schon auch den Klopp erwähnen, der über die Jahre hinweg natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass sich der Fußball in eine Richtung entwickelt hat, die sehr spannend ist. Und ja, sehe einfach mit dem Pep auch jemanden, der über seine Erfolge, über seine Art und Weise des Spiels ja viele Trainer inspiriert und das auch nachhaltig. Und für das, ja, glaube ich, hat er den Grundstein in seiner aktiven Zeit, vor allem in der Barcelona-Zeit, gelegt bekommen durch die Zusammenarbeit mit den Johan Cruyff.
Und dann gab es ja noch einen Weltfußballer bei euch. Kapitän war damals Roberto Baggio. Kannst du dich daran erinnern, wessen Wort denn in der Kabine dann auch mehr Gewicht hatte? War das ein Roberto Baggio? War das dann ein Pep Guardiola? War es doch der Markus Schopp?
Also ernsthaft, ich weiß nicht, aber, und das ist vielleicht auch recht ein nettes Beiwissen, was man vielleicht dazu sagen würde, die Jungs, speziell Pep und Roberto Baggio, die beiden haben sich immer geschätzt als Spieler und waren in ihrer Zeit, in ihrer gemeinsamen Zeit in Brescia sehr eng, weil sie einfach sich ihrer Rollen bewusst waren und sowohl der Pep Guardiola als auch Roby Baggio einfach Persönlichkeiten waren. In Italien, muss man sagen, ist der Robby zur damaligen Zeit noch einmal was anderes gewesen. Aber das war für den Pep Guardiola kein Problem, weil er einfach für sich in seiner Rolle diese Rolle komplett angenommen hat und wahrscheinlich auch in Barcelona immer annehmen musste, weil er ja doch in einer Rolle war, die vielleicht für einen, der das Spiel beobachtet, nicht so herausragend ist, weil es sind ja meistens nachher die Offensivleute, die da irgendwie herausstrahlen. Aber das strategische Wissen, dieses strategische Umsetzen der Ideen, für das war sowohl in Barcelona als auch in Brescia natürlich der Pep mitverantwortlich. Aber der Robby ist halt ein eiskalter Fisch gewesen, auch in seinen späten Jahren, auch mit seinen vielen Verletzungen. Zeit mit beiden war extrem lehrreich, weil ich einfach auch schätzen durfte oder kennenlernen durfte, wie diese absoluten Top-Profis mit ihren Kräften und mit ihrem Körper gehaushaltet haben und auch in späten Jahren nicht zu Unrecht einfach noch Top-Leistungen abgerufen haben. Also war tolle, ja, tolle Zeit für mich als Mitspieler, auch für die Jungs, glaube ich, speziell die Zeit in Italien, sehr, sehr schöne und sehr, sehr angenehme Zeit.
Verlaufen solche Kontakte eigentlich im Laufe der Jahre, das sind jetzt dann doch über 20 Jahre, auch ein bisschen im Sande oder gibt es dann doch irgendwelche Möglichkeiten, Begegnungen, wo man sowas ein bisschen aufrechterhält als ehemalige Teamkameraden?
Na, also es ist ja hinlänglich bekannt und da bin ich jetzt keine Ausnahme, dass Pep Guardiola für alle seine Mitspieler, mit denen er selbst einmal zusammengespielt hat, aber auch Gegner, die mit denen er zu tun gehabt hat, natürlich großes Interesse haben, ihn über die Schulter schauen zu dürfen und er jemand ist, der für dieses Anliegen immer, immer offenes Ohr hat. Also es war mir sowohl in seiner Zeit in Barcelona als in seiner Zeit jetzt dann in Manchester möglich, ihn über die Schulter zu schauen, ihn zu begleiten, über ein paar Tage einfach ein Gefühl zu bekommen, wie er mit den Jungs arbeitet. Das heißt, dieser Kontakt ist nie abgebrochen, genauso wenig wie der mit dem Robbie Baggio, der jetzt dann nicht so häufig ist, das muss man auch so sagen, der jetzt zuletzt durch den Tod von Carletto Mazzone, aber doch auch wieder mit uns in Kontakt war und der, und muss man auch sagen, der Robin nicht so im Fußball verankert mehr ist, wie es der Pep ist. Und dadurch glaube ich, und dem Robin war das auch immer sehr wichtig, einfach sein Privatleben sehr genießen zu können. Und das genießt er jetzt und ich glaube, das hat er sehr verdient, weil er einfach über viele Jahre unglaublich prägende Figur des italienischen nationalen und des internationalen Fußballs war.
In Barcelona, glaube ich, warst du einige Male und hast Guardiola da über die Schulter geschaut, auch wenn ich richtig informiert bin, gell?
Ja, sowohl Barcelona, leider, und das ist wirklich verrückt, zu seiner Zeit in München nicht, aber nachher wieder in England. Scheinbar ist es mir auch immer ein Anliegen, ihn weiter weg besuchen zu können, keine Ahnung warum. Aber zu seiner damaligen Zeit in München hat sich das einfach nicht ergeben. Wohl sagen, dass ich das auch gern gemacht hätte, aber es hat halt einfach damals nicht gepasst.
Ja. Eine Anekdote, die würde ich gerne noch mal kurz ansprechen, weil sie zu der Zeit so ein bisschen was Besonderes auch war. Es hat auch mit dem Jahr 2001 zu tun und mit Guardiola. Ihr hattet Spielmeisterschaft gegen Lazio Rom und habt es ganz knapp mit 0-5 damals verloren. Und nach dem Spiel gab es einen positiven Dopingbefund bei Pep Guardiola. Nandrolon damals bei ihm gefunden worden und war dann auch eine sehr lange Geschichte, wie sich das hingezogen hat, bis dahin, dass auch Guardiola dann tatsächlich auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist, auch wenn er da nicht ins Gefängnis dafür musste. Aber es ist etwas, was ja einen als Mitspieler wahrscheinlich auch beschäftigt. Kannst du dich noch erinnern, wie ihr damals mit der Situation umgegangen seid? Und kannst du dich auch erinnern, ob dieses Thema des Dopings in irgendeiner Weise auch nochmal Berührung gefunden hat bei dir oder bei euch?
Na, es war natürlich eine Situation, die, ich meine, was soll ich dir sagen, schon zur damaligen Zeit hat es halt regelmäßig diese Dopingproben gegeben. Ja, wenn du sagst, das Lazio-Spiel, ich könnte mich gar nicht mehr so daran erinnern, aber es wird mit dem Spiel gewesen sein, bis diese Proben nachher durchkommen. Das dauert ja noch immer seine Zeit. Fakt ist, ich glaube, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war, vor allem für den Pep Guardiola, der ja den Fußball doch mehr als nur gelebt hat. Und wie das genau passiert ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eben für ihn extrem unangenehm war, weil er auch zur damaligen Zeit ja schon andere Vereine auch wieder in Italien als mögliche nächste Station gehabt haben. Er war ja noch auch beim AS Rom. Also es ist einfach etwas, was er für sich als Spieler erlebt hat. Ich glaube, dass das alles auch irgendwo passiert ist, aber ja, ich glaube, dass er schon auch nachher versucht hat, trotzdem aus dieser Rolle herauszukommen und er hat es ja auch nachher noch einmal bewiesen. Ist relativ lang weg, war für uns als Spieler natürlich ein Thema, aber ich glaube, es war wahrscheinlich das größte Thema für ihn.
Ist er dann auch freigesprochen worden, später?
So ist es. Also ich habe das so im Kopf, dass das einfach auch Präparate waren, die im spanischen Markt ohne Probleme konsumiert worden sind und in Italien zur damaligen Zeit kritischer gesehen worden sind. Ich kann da jetzt dann auch nicht genau ins Detail gehen, aber ich vermute, dass da einfach irgendeine Überschneidung auch gegeben hat und wie du richtig sagst, der wurde ja nachher freigesprochen und dadurch ist da auch in Wahrheit nichts hängen geblieben.
Alex, lass uns wieder über Sportliches reden.
Unbedingt, dann würde ich vorschlagen, gehen wir gleich in deine Zeit als Trainer rein. Du bist eben nach deiner Spielerkarriere in die Trainerrolle geschlüpft. Was hat dich schlussendlich dazu bewogen, das zu machen? Und hattest du das immer schon im Plan, Trainer zu werden? Hat es bei dir nach der Spielerkarriere so etwas wie eine Karriere danach gegeben? War das geplant?
Ja, man muss ja dazu sagen, also ich durfte meine Karriere in Amerika beenden. Das war Dezember 2007. Bin nachher bis 2008, Sommer 2008 in Amerika geblieben. Bin kurz vor der Europameisterschaft, der Heim-Europameisterschaft Schweiz-Österreich nach Österreich zurück. Hatte zur damaligen Zeit bereits begonnen mit der Trainerausbildung. Muss aber dazu sagen, dass ich als Spieler in dieser Zeit noch nicht genau gewusst habe, in welche Richtung das Schiff wirklich fährt. Mir war nur wichtig, dass ich mit meiner Familie, wir hatten damals, ich und meine Frau, zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Und mir war es wichtig, nach Europa zurückzukommen. Warum? Weil ich glaube, dass einfach der Fußball in Europa noch zur damaligen Zeit auf jeden Fall einfach einen ganz anderen Stellenwert gehabt hat. Mittlerweile, glaube ich, entwickelt sich der Fußballer in Amerika relativ interessant. Aber es war mir wichtig, Ausbildungen hier in Europa zu machen und den Einstieg in den Fußball, in den Bereich Trainer oder Manager oder Experte, Fernsehexperte. Es hat da einfach ganz viele Themen gegeben, die an mich herangetragen worden sind, die mich interessiert haben. Und ich bin da relativ klar gewesen, ich habe gesagt, ich möchte alles probieren. Habe aber sehr bald feststellen dürfen, dass das, was mir am meisten Spaß macht, einfach der tägliche Austausch, die tägliche Arbeit am Platz ist, sich Gedanken zu machen, wie Mannschaften funktionieren, sich taktisch Gedanken zu machen, wie Mannschaften entwickelt werden können. Waren einfach extrem viele Erfahrungen, die ich über meine 17, 18 Jahre als Fußballprofi machen durfte, die so gebündelt jetzt dann in meinem Kopf sich wiedergefunden haben und die jetzt dann nach Ordnung gerufen haben. Und habe zwar am Anfang auch eine Management-Ausbildung gemacht, habe das Glück gehabt, auch im Fernsehen arbeiten zu dürfen, aber irgendwo hat es in mir ganz klar das Zeichen gegeben, gibt eine ganze Energie in den Bereich des Trainings, des Trainerseins, des Weitergebens von Informationen. Und ja, so durfte ich, und das war mir auch wichtig, ganz tief beginnen, nämlich tief im Sinne von mit Kindern beginnen. Ich habe als U10-Trainer begonnen in meiner Heimat, bin dann sehr schnell schon zur Akademie gekommen, habe dort im Individualtrainingsbereich Dinge ausprobiert, bis mir nachher auch die erste Mannschaft angetragen wurde. Das war zur damaligen Zeit eine Akademiemannschaft. Und dann ist es relativ schnell gegangen und ich habe nach einer kurzen Zeit als Akademietrainer sofort die zweite Mannschaft, zuerst interimistisch übernommen, dann fix übernommen, bin dann sogar gleich einmal Cheftrainer geworden nach sehr kurzer Zeit, bin aber nachher wieder zurück ins zweite Glied, wohlwissend und auch mit der vollen Überzeugung, dass ich einfach noch nicht bereit war, weil es ganz viele Themen gegeben hat, wo ich für mich gewusst habe, das möchte ich genauer wissen. Und da brauche ich einfach für mich auch diese Freiheit, noch ohne Druck arbeiten zu können. Und das war einfach vor allem in der zweiten Mannschaft von Sturm Graz möglich. Und bin nach einigen Jahren als Amateurtrainer zu dem Entschluss gekommen, aus dem vertrauten Umfeld noch herauszugehen. Bin auch Assistenztrainer geworden und dann gleich ein Jahr später oder ein paar Monate später das erste Mal Cheftrainer. Und der Prozess hat einfach gedauert, weil ich es auch so wollte, muss ich dazu sagen. Bin kein ehemaliger, der glaubt, er muss von Tag 1 auf der Seitenlinie stehen und sofort Cheftrainer sein. Ich wollte mir die Zeit geben, habe sie genützt für mich und glaube, aufgrund dieser vielen Jahre schon viele Bereiche an mir entwickelt zu haben, die jetzt dann in der Rolle als Trainer, als Cheftrainer ganz wesentlich und wichtig sind.
Darf ich mal ganz kurz da einhaken, Alex, weil ich finde das total spannend, wenn ein Markus Schopp so klar formuliert auch, dass er sich für manche Aufgaben nicht gleich so bereit gefühlt hat, sondern noch Zeit gebraucht hat, was ja in der Branche schon sehr ungewöhnlich ist. Ja? Auch wenn man dann vielleicht mal schneller ins zweite, dritte Glied auch kommt und andere auch Forscher sind. Bist du jemand, der aber immer für dich selber auch gesagt hat, wenn ich mir die Zeit nehme oder es so mit meiner Art auch angehe, dann kommt zur richtigen Zeit, wenn man was dafür tut, auch der richtige Club, der richtige Verband, die richtige Situation, und es lohnt sich dann schon und man muss nicht alles mit der Brechstange im Prinzip machen und sich vielleicht auch so immer schön in den Vordergrund spielen, sondern mit Bedacht und Ruhe die Dinge einfach angehen lassen.
Ja, vielleicht ist vielleicht ein Detail, dass man dazu sagen soll, ich war jetzt ein Spieler, auch ein Spieler, der es verstanden hat, in einer Mannschaft zu funktionieren. Also es war jetzt dann immer so, ich wusste, um erfolgreich zu sein, braucht es viele Spieler, viele Teile, die funktionieren, um am Ende des Tages als Team erfolgreich zu sein. Und mir war das auch nach Ende meiner Karriere klar. Es geht natürlich um die persönliche Entwicklung, das persönliche Interesse, die Klarheit zu finden, wo man seine Stärken hat und wo man seine Schwächen hat. Und für das, glaube ich, war es unglaublich wichtig, auch in meiner Zeit als Spieler Amerika kennenlernen zu dürfen, das jetzt dann vielleicht vom Fußballerischen her nicht auf dem Niveau ist wie in Europa viele Mannschaften. Aber was in Amerika schon super spannend war, einfach der Umgang mit Daten. Anhand dieser dieses Kennenlernens, des Umgangs mit Daten, dazu meine 4 Jahre in Italien, wo die Taktik natürlich einen unglaublich hohen Stellenwert hatte, wo Analysen schon einen Stellenwert hatten, war es mir klar, das sind alles Dinge, die wichtig sind und die musst kennenlernen und du musst einfach noch wissen, wie gehst du damit um. Und mir war es zum Beispiel noch extrem wichtig, eine Ausbildung zu machen, einfach in der Spielanalyse, um noch detaillierter dort rein zu finden und zu erkennen, wo bist du mit deinem Wissen und wie kannst du das Wissen noch besser vermitteln. Und das ist einfach ein Prozess gewesen, der für mich halt länger gedauert hat. Es war mir klar, die Zeit wollte ich mir geben. Mir war auch klar, oder mir ist auch klar, dass das vielleicht nicht ein jeder kann, aus welchem Grund auch immer. Jeder wird vielleicht nicht diese Zeit sich geben können, aus welchen Gründen immer, wie schon erwähnt, aber mir war es eben wichtig. Und aus dem Grund war es nachher irgendwann einmal so weit, dass für mich klar war, jetzt bin ich in meiner gefühlten Wahrnehmung so, dass ich sage, ich verstehe gewisse Dinge und ich weiß, dass ich für eine erfolgreiche Zeit als Cheftrainer einfach auch ein Team brauche, das mich ergänzt. Und genau so bin ich meine Arbeit angegangen, in meiner ersten Station als Cheftrainer, einfach ein Team zu finden, das mich größer und besser macht.
Die erste Station als Cheftrainer, das ist angesprochen, bei der TSV Hartberg. Unter deiner Führung ist es eben gelungen, ja, den Verein in der Bundesliga zu stabilisieren, ihn mehrere Jahre dort zu halten. Und unter anderem hast du es ja auch geschafft, erstmals in der Vereinsgeschichte in den Europacup mit dem kleinen TSV Hartberg einzuziehen. Warum ist dieser Verein so ein gutes Pflaster für dich?
Das ist eine gute Frage. Man darf ja nicht vergessen, also ich übernahm den Verein als Aufsteiger aus der zweiten Liga. Der Verein ist ja durchmarschiert, der war das Jahr davor noch in der Regionalliga und in Wahrheit war in diesem Verein nichts darauf ausgerichtet, dass der Verein wirklich längerfristig in der Bundesliga überleben kann. Man erinnert sich zurück, anfänglich war es ja sogar so, dass die Bundesliga aufgrund der Statuten oder nicht der Statuten, aufgrund der ganzen Vorgeschichte eigentlich dem TSV Hartberg nicht zugetraut hat, wirklich in der Bundesliga funktionieren zu können. Und dank einer sehr ambitionierten Präsidentin samt eines sehr ambitionierten Vorstandes ist es doch gelungen. Und der Verein ist an mich herangetreten in einem Moment, wo in Wahrheit das komplette Trainerteam sich dazu entschlossen hat, nach dem Aufstieg den Verein zu verlassen. Viele Spieler den Verein verlassen haben, in der Annahme, dass der TSV Hartberg nicht in der Bundesliga spielen darf. Dadurch war natürlich eine Situation gegeben, die sehr herausfordernd war, aber auf der anderen Seite auch ganz wichtig für mich war, nämlich in dem Prozess Spieler zu rekrutieren, Trainer zu rekrutieren, den Verein mit so zu unterstützen, dass er am Ende des Tages ja jetzt dann schon in der 6. Saison in der Bundesliga ist. Es war eine extreme Herausforderung, aber, und das ist das Schöne daran, ich glaube, dass Hartberg und der Shop Markus relativ gut zusammenpassen, weil ich über die Tätigkeit mir, glaube ich, schon etwas erarbeitet habe in dem Verein, wo mir sehr großes Vertrauen entgegengebracht wurde und auch noch immer wird. Und dieses Vertrauen hat sich in der Zwischenzeit so entwickelt, dass es ja einfach eine extrem spannende Staff-Konstellation gibt, die für einen kleinen Verein vielleicht nicht selbstverständlich ist. Ich kann das gut einordnen. Da hat sich vieles getan im Innenleben des Vereins, vielleicht nach außen noch nicht so wirksam und wahrnehmbar, aber im Innenleben ist der Verein, so finde ich, extrem spannend und gut organisiert.
Ja, und trotzdem gab es ja dann zur Saison 21/22 war es, glaube ich, einen Wechsel und nicht irgendeinen, denn England ist für viele, glaube ich, ein Ziel. Für dich ging es dann nach Barnsley. Wie muss ich mir das Zustandekommen dieses Wechsels vorstellen? Welcher englische Scout hat sich mal vielleicht urlaubstechnisch nach Hartberg verirrt und hat jemanden wie dich gefunden, um ihn dann nach England zu lotsen? Um es mit einem kleinen Schmäh mal einzuleiten.
Ja, das passt gut. Ich habe ja zuvor schon das Thema mit den Daten erwähnt und ich glaube, dass es mittlerweile einfach extrem spannende Tools gibt, wo man Spieler für sich definieren kann und über diese Daten auch suchen kann. Und ähnlich wird es am Trainerbereich mittlerweile gelebt. Das bedeutet, da geht es über die Spielidee, da geht es über das Budget, mit welchem ein Verein, ein Trainer arbeitet, mit welchem Spielermaterial das er arbeitet. Und anhand dieser Daten, die dort irgendwo gesammelt werden, ergibt sich ganz einfach ein Output. Und wenn ein Verein nachher konkret auf der Suche nach einem Trainer ist, dann kann es über diese Schiene ganz einfach heutzutage laufen, dass die über die Daten auf diesen Namen stolpern. Das alleine wird es nachher nicht sein, dann werden sie sich natürlich informieren, dann werden sie sich ein Bild machen. Aber so dürfte das abgelaufen sein. Es war klarerweise eine sehr, sehr kurzfristige Geschichte. Das ist binnen einer Woche ist das abgewickelt worden, mit Kontakt, Erstkontakt und Abwicklung. War etwas, wie du es auch richtig beschrieben hast, einfach auch für mich etwas, was unvorstellbar war bis zu dem Zeitpunkt. Und wenn man die Möglichkeit hat, nach England zu gehen, dann wiegt man natürlich schon das eine oder andere ab, aber sieht natürlich die riesengroße Chance. Und auch die habe ich gesehen. Ich habe einfach diese Herausforderung auch annehmen wollen. Der Verein ist mir da toll entgegengekommen und durfte diesen großen Sprung machen. Und war für mich schon auch gefühlt etwas, wo ich gesagt habe, das muss man machen als Österreicher, der beim TSV Hartberg jetzt in 3 Saisonen relativ spannende Arbeit gemacht hat.
Wie hat die Familie reagiert damals? Weil ich schätze dich mal so ein, dass das schon für dich eine ganz wichtige Basis ist, um die Batterie immer wieder aufzuladen, was die Familie betrifft. Und so ein Schritt, den selbst wenn England ein großes Ziel für viele ist, bedeutet ja dann schon auch, dass so ein Schritt viele Dinge mit sich zieht, die man vielleicht erstmal so nicht möchte, wie zum Beispiel, dass man getrennt ist von der Familie.
Ja, stimmt. Wie gerade erwähnt, also es war für mich so eine ganz kurzfristige Geschichte. Ich habe das natürlich mit der Familie besprochen, habe ja auch ganz klar erklärt, dass das eine unglaublich große Möglichkeit für mich ist. Man darf nicht vergessen, wir reden da genau in der Corona-Zeit. Also das war schon noch eine sehr herausfordernde Phase, wo es auch darum gegangen ist, wie kann man das logistisch auch wirklich bestmöglich organisieren und lösen. Ja, es war nachher so, dass die komplette Familie das auch mitgetragen hat und wir für uns den Entschluss gefasst haben, dass wir das machen. Und ich auch trotz der Situation, dass meine Familie mich nicht begleiten konnte, einfach die komplette Rückendeckung hatte. Und das ist, glaube ich, auch in so einem Moment noch entscheidend und wichtig.
Schmerzt es im Rückblick ein bisschen, dass es sportlich nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, dass relativ viele Niederlagen dann auch passiert sind, trotz allem ein Schritt, den du nicht bereust?
Ich sehe da fantastische Parallelen zu meiner Zeit als Spieler. Also an das wirst du dich vielleicht nicht erinnern können, aber in meiner Zeit in Hamburg, die war vielleicht auch alles als angenehm. Die war geprägt von sehr herben Rückschlägen, persönlichen Rückschlägen für mich aus sportlicher Sicht, die am Ende des Tages aber dazu beigetragen haben, dass ich als Spieler einfach wachsen durfte und einfach das Leben eines Profis noch auf einem viel höheren Niveau erfahren durfte und am Ende des Tages erleben durfte. Und ähnlich sehe ich die Situation jetzt. Also bin zu einem Verein gekommen, der sehr ambitioniert ist, der großartige Pläne hat, der einfach sich sehr klar war in der Idee, wie er sich weiterentwickeln möchte. Und dann musst du natürlich dort performen. Und ich glaube, dass wir nicht uninteressant gestartet sind und hat dieser zweite Big Point gefehlt, dass wir vielleicht ein Spiel gewonnen hätten. Und dann passieren einfach Dinge, die du als Trainer auch erlebt haben musst und mit denen du einfach wachsen musst. Und wir wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Da geht es einfach noch um beinharte Resultate. Und dann geht sowas auch relativ schnell zu Ende. Hätte ich mir natürlich nicht erhofft. Aber es geht ja noch auch immer darum, was nimmst du mit? Und ich glaube, das Erlebte in England, in Barnsley, ist für mich einfach etwas, das mich als Trainer wieder um einen großen Schritt weitergebracht hat und reifer gemacht hat.
Ich kann mich übrigens an die Zeit in Hamburg schon noch erinnern, das war Mitte, Ende der 90er, da Alex Friedl ist damals halt noch mit der Trommel um Christbaum gelaufen, aber ich war da war ja mitten im Saft gestanden praktisch, gell? Eins würde ich gerne noch so aus Trainersicht wissen, weil du gerade noch über das Thema der Daten auch gesprochen hast und diese Analysen und dass du da sehr viel schon aus Amerika mitgenommen hast. Wie oft passiert es dir heute eigentlich, dass du zwar über Datenmaterial schaust von Spielern, aber im Live-Modus, auf dem Platz oder wenn du irgendein Spiel beobachtest und einen Spieler siehst, dass du in dem was anderes siehst, als Datenmaterial vielleicht hergibt?
Ja, also natürlich permanent. Es geht aber in der Interpretation der Daten, für mich ist das einfach eine unglaublich interessante Zusatzinformation. Du bekommst einfach ein noch größeres, besseres Bild. Klar, du musst das immer richtig interpretieren, aber es ist wahrgenommen mit dem Auge, bestätigt durch Daten, schon noch etwas anderes. Und ich glaube, dass es am Ende genau diese Mischung ausmacht, inwieweit ich mich dieser Möglichkeit hingebe, auf Daten zu schauen, aber gezielt immer auf Daten zu schauen, die mir das Gefühl geben, das große Bild, das Bild wird größer, konkreter und besser. Und da kommen ganz, ganz viele andere Eindrücke noch dazu, die dieses Bild abrunden. Aber es ist einfach eine Zusatzinformation, die man heutzutage einfach mit einberechnen soll, um Klarheit und noch besser zu sehen.
Nach deiner Zeit bei Barnsley hast du dir mal ein Jahr Auszeit gegönnt. In dieser Zeit ist auch Franco Foda im März 2020 als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft entlassen worden. Peter, warst du dann auch unter den möglichen Nachfolgerkandidaten mit dabei, hast Gespräche geführt mit Peter Schöttl. Warum ist die Entscheidung schlussendlich gegen dich ausgefallen und damit eben für Ralf Rangnick?
Nein, ich meine, das ist relativ leicht beantwortet. Wir haben aktuell einen Teamchef, der zur damaligen Zeit auch verfügbar war und einfach über fantastische Arbeit in Österreich, bei Salzburg, aber nachher auch in Leipzig sich einfach einen sehr, sehr guten Namen in Österreich gemacht hat. Parallel dazu wurden ja auch Gespräche mit vielen anderen Trainern geführt. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Entscheidung zwischen mir und Rangnick war. Aber ich glaube, und das ist auch die Verantwortung des Sportdirektors in der Form von Peter Schöttl gewesen, einfach mit allen möglichen Leuten, die da im österreichischen Fußball verfügbar sind, Gespräche zu führen. Und das war da auch mit mir der Fall. Deswegen ist es für mich auf der einen Seite auch ein bisschen eine Bestätigung gewesen, dass ich wahrgenommen wurde als Trainer. Aber mir war auch klar, dass es da natürlich andere Kandidaten auch gibt. Und für mich die Entscheidung absolut die richtige war, auf Ralf Rangnick zu setzen, war für mich mit dem Stöger Peter einfach, waren für mich die absoluten Top-Favoriten. Und ja, es ist halt dann auch der Ralf geworden. Man sieht, dass er das jetzt dann dato sehr, sehr gut macht. Und ich für mich meinen Weg weitergehen durfte. Und der Weg hat ja nachher bekanntlich letztes Jahr im Dezember begonnen, wieder beim TSV Hartberg.
Da darf ich vielleicht mal, kurzen Einwurf noch machen, weil du zu Beginn mir schon ein bisschen ausgeführt hast, dass du dir für manche Entscheidungen auch Zeit genommen hast, für manche Positionen vielleicht noch nicht ganz bereit gewesen bist. Wärst du denn, das ist ein bisschen gemeine Frage natürlich, aber wärst du denn für dich bereit gewesen, Nationaltrainer zu werden?
Nein, das muss man sich, man muss da natürlich vorsichtig sein, weil es ist, das eine ist, Gespräche zu führen, einfach einen Eindruck zu bekommen, weil da geht es ja nur um das gegenseitige Bild irgendwie zu zeichnen, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und der Prozess von einem Gespräch hin bis zu der Entscheidung, machst du das jetzt oder machst du das nicht, das ist ja noch doch ein sehr langer. Ja. Aber, und das muss man schon sagen, wenn man sagt, man hört sich dieses Gespräch oder man führt dieses Gespräch, natürlich beschäftigt man sich mit der Situation, was ist, wenn der nachher sagt, okay, du bist das. Und natürlich hat man sich damit auseinandergesetzt, aber, und das sage ich auch ganz klar, mir war absolut klar, dass da ganz andere Namen auch im Ring sind. Und wenn der Anruf gekommen wäre, dann ist es immer die Frage, wie reagierst du noch in dem Moment? Aber vom Erstgespräch bis dorthin, das ist natürlich immer was anderes. Und du wirst jetzt dann wissen, wie ich gedacht hätte.
Ja, ich glaube, ich hätte es sehr, sehr spannend gefunden, wenn der ÖFB diese Personalie gezogen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hätte auch eine ganze Menge bewegt. Und ich darf das als Bayer sagen oder einer, der die deutsche Nationalmannschaft gerade leidend anschaut, momentan, was da alles so passiert.
Ja, für solche Dinge gibt es natürlich immer den Zeitpunkt und oft bestimmt man den Zeitpunkt ja nicht selbst. Aber es brauche ich jetzt dann auch nicht groß aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, jeder Trainer hat irgendwie die Ambition, einmal sein Land zu trainieren. Ja, die Frage ist immer, in welchem Alter? Es wird jetzt dann in Deutschland mit dem Nagelsmann auch die gleiche Diskussion sein. Ist der Nagelsmann im richtigen Alter, um Nationalteamtrainer zu sein? Ich glaube, das hat nicht mehr viel mit dem Alter zu tun. Es hat einfach mit der Idee zu tun, wie man wirken möchte, was man für einen Impact haben kann und wie man Mannschaft gestalten und formen möchte in der Rolle eines Nationalteamtrainers. Und das ist ein bisschen was anderes als ein Clubtrainer, klarerweise.
Stichwort Nationaltrainer, da warst vielleicht nur eine Anekdote von früher ganz gut dazu in deiner Zeit beim HSV unter Trainer Magath. Du bist, wenn man das richtig liest, damals vom Bundestrainer Berti Vogt in den DFB-Lehrgang möglicherweise eingeladen worden, weil er dachte, dass du Deutscher bist. Stimmt die Anekdote?
Also ich hatte es auch nur so gehört. Ob da was Wahres dran ist, weiß ich nicht, aber es wurde auch mir so erzählt. Ja, in meiner Zeit als Spieler in Hamburg mag das vielleicht am Anfang interessant gewesen sein, aber wenn man sich noch ein paar andere Spiele von mir da oben angeschaut hat, dann glaube ich, hat er das gleich wieder verworfen.
Vielleicht hat irgendeiner auch das Stichwort des blonden Engels eingeschmissen und wurde mit Bernd Schuster verwechselt, man weiß es nicht.
Ja. Das kann natürlich sein, aber zur damaligen Zeit war ich noch nicht, da war mehr der blonde Bengel.
Jetzt gönnen wir Markus Schopp eine kurze Pause zum Durchschnaufen, denn Alex, wir nutzen die Gelegenheit und weisen auf einen ganz wichtigen Termin im Oktober einfach mal hin.
Vollkommen richtig, und zwar findet der Fußballkongress Deutschland statt am 18. Oktober im wunderschönen Millerntor-Stadion des FC St. Pauli.
So ist es. Da gilt es dabei zu sein, denn es gibt großartige Gäste. Bernhard Peters wird da sein, bekannt vom HSV, TSG Hoffenheim und als Hockey-Nationaltrainer. Oke Göttlich, Präsident vom FC St. Pauli, ist da. Welche Namen haben wir noch auf der Pfanne gerade spontan?
Katja Kraus, Rene Adler, Horst Rubesch, die Liste ist lang.
Sehr gut. Über www.fußballkongress.com kann man sich natürlich informieren. Und Alex, wie kann man live vor Ort dabei sein?
Ja, für unsere Hörerinnen haben wir extra einen Rabattcode. Und zwar mit dem Code Zwischenstopp haben alle unsere Hörerinnen die Möglichkeit, 20% zu sparen auf die Ticketkategorien Business und Basic.
Ja, da sieht man mal wieder, es lohnt sich auch, den Podcast einfach zu hören, den Zwischenstopp und dann natürlich dabei zu sein. Und wenn man keinen Platz mehr findet in St. Pauli, dann einfach beim nächsten Fußballkongress 2024 in Österreich auch mit dabei sein. Aber 18. Oktober beim FC St. Pauli, der Fußballkongress Deutschland.
Du bist ja Anfang Dezember 2022 dann nach Hartberg zurückgekehrt. Dieses Mal hast du nicht nur das Traineramt übernommen, sondern auch die Gesamtverantwortung Sport, wie es offiziell heißt. Würdest du jetzt diesen Wechsel nach Hartberg in deinem Karriereplan als Rückschritt bezeichnen, ohne dass das jetzt despektierlich klingt? Gab es damals vielleicht auch andere Angebote aus dem Ausland und warum hast du dich für Hartberg schlussendlich entschieden?
Naja, die Geschichte Hartberg zu übernehmen, wieder zu übernehmen, war natürlich schon eine ganz spezielle. Man darf nicht vergessen, in dieser Zeit war Hartberg Tabellenletzter, abgeschlagen, war für viele Fixabsteiger. Und es war für mich so ein bisschen der Zeitpunkt auch, sich ein Bild zu machen. Ich war jetzt noch knapp über einem Jahr aus dem Geschäft, habe relativ viele Dinge gut reflektiert und als der Anruf aus Hartberg kam, ist es das Erste, was man sich natürlich denkt, was hast du für Möglichkeiten, Dinge zu verändern? Und die Zeit, bis es nachher wirklich final passiert ist, dass ich gesagt habe, okay, mach's, war geprägt von ganz vielen Gesprächen, weil es einfach darum gegangen ist, Strukturen zu verändern, die Vision des Vereins genauer zu erkennen, weil zur damaligen Zeit war das einfach ein okay, schauen wir, dass wir in der Liga bleiben und dann schauen wir weiter. Und ist ja natürlich ein Zugang, den man haben kann, aber es geht mir nachher in der großen Idee einfach um ein bisschen mehr. Und wie du richtig gesagt hast, ist es nachher irgendwo für mich sehr wichtig gewesen, auch den Verein nicht nur sportlich mitzugestalten, sondern auch in der Vision, in der sportlichen Idee weiter mich nicht zu begleiten, sondern auch mit Input zu versorgen. Und jeder weiß, zur damaligen Zeit, so wie heute, steht das große Thema an, neues Stadion in Hartberg. Wir hatten oder haben eine Zusammenarbeit mit einer Akademie. Wir haben eine Zusammenarbeit mit einem Verein, der im Umfeld ist. Wir haben einfach ganz, ganz viel Fantasie in dieser Region festgestellt, oder ich habe es festgestellt. Und diese Vision für mich entwickelt einfach, wie kann ich aus diesen ganz vielen Themen, die da am Tisch liegen, ein großes Ganzes machen. Und das war für mich einfach ein super spannendes Projekt, das mir so noch in den Kopf gekommen ist, dass ich noch über mehrere Gespräche mit den Verantwortlichen auch klar definiert habe, dass ich das einfach mitgestalten möchte. Und wo der Verein auch mir ganz klar gesagt hat, sie unterstützen mich dabei in dieser Rolle und finde es einfach umfassend, extrem spannend, nämlich auch ein bisschen über den Trainerbereich hinaus einen Verein mitgestalten zu dürfen. Und ja, nütze dieses Projekt komplett und habe zur damaligen Zeit schon begonnen, den Verein in vielen Bereichen neu aufzustellen. Wir haben eine Scouting-Abteilung zur damaligen Zeit schon gegründet, haben die Planungen für die erste und zweite Liga natürlich noch ein bisschen im Kopf gehabt, weil es für uns einfach ein Thema war, bleiben oder bleiben wir nicht. Haben das Thema mit der zweiten Mannschaft, die zur damaligen Zeit auf Aufstiegskurs waren, die auch am Ende des Tages aufgestiegen sind. Wir wussten, wir waren die älteste Mannschaft in der Liga, wir wollten das einfach auch verändern und alles dieses war mir ein Bedürfnis mitbringen zu dürfen und der Verein hat mir einfach das okay gegeben und ja, ich glaube, der DSV heute ist im Vergleich zu dem vom letzten Jahr einfach einen riesengroßen Schritt weiter.
Vielleicht ganz kurz zu dieser Funktionsweise Sportdirektor-Trainer. Ist ja in England ohnehin sehr populär. Auch Ralf Rangnick hat es ja in Deutschland zu seiner Zeit, vor allem in Hoffenheim, versucht auch schon so intensiv eigentlich umzusetzen. Ihr habt zu dieser Saison einen Spieler verpflichtet, den man in Deutschland auch ganz gut kennt, mit Donis Avdija. Wenn ich jetzt mal es so formuliere, wie hat denn der Sportdirektor Markus Schopp reagiert oder hätte er reagiert? Hat er eher gesagt, das Risiko ist eigentlich zu groß, aber der Trainer Markus Schopp sagt, rein sportlich, den müssen wir holen.
Ja, Donis ist eine super spannende Personalie, weil der Donis ja grundsätzlich den österreichischen Fußball kennt. Glaubt, dass er vor allem in Graz unter Franco Foda damals eine super spannende Entwicklung genommen hatte. Er ist nachher klarerweise, wie es bei vielen Spielern auch ist, in seiner Entwicklung irgendwo noch hängen geblieben, hat Hartberg für sich entdeckt, das mittlerweile zum dritten Mal, als ein Verein, der in seiner Struktur ihm einfach die Möglichkeit gibt, wirklich performen zu können. Nach dem zweiten Mal hat sich die Tür, großer Verein, internationaler Verein, nochmal aufgetan. Er war ja in Zürich, hat dort mit Franco Foda auch seinen Trainer wieder gehabt, der leider Gottes auch sehr früh nachher wieder den Verein verlassen musste. Aber der Donis, im Grunde genommen natürlich, erstens ist er ein hervorragender Fußballer, aber zweitens hat er auch verstanden, dass es gewisse Strukturen braucht, in denen er funktionieren kann. Und das ist in Hartberg wichtig, weil Hartberg jetzt dann nicht Wien oder Graz oder Linz oder Salzburg ist in Österreich, sondern doch eine relativ kleine Stadt. Und für das bedarf es einfach noch ein Spieler mit dem richtigen Charakter, der damit auch umgehen kann. Und der Donis hat das in der Vergangenheit schon zweimal bewiesen. Deswegen sowohl beantwortet als Trainer, aber auch als Sportdirektor ist die Causa Donis Avdija super spannend, weil er einfach ganz viel Fantasie mitbringt und auch in einem tollen Fußballeralter ist, wo sein großer Wunsch, vielleicht noch einmal einen großen Schritt zu machen, absolut realistisch und nachvollziehbar ist.
Wie wichtig ist für dich als Manager auch die Entwicklung von Talenten, die in der Folge im besten Fall dann auch gewinnbringend weiterverkauft werden? Es gibt ja in der Liga mit dem FC Red Bull Salzburg ja eigentlich das Vorzeigebeispiel.
Ja, wir haben natürlich in Österreich über die letzten 10 Jahre einen Verein erleben dürfen, der diese Idee einfach unglaublich perfektioniert hat und schon auch irgendwo ein Verein ist, der sehr inspirierend sein kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir reden von einem Verein, der finanzielle Möglichkeiten hat, die bei weitem nicht die finanziellen Möglichkeiten von Hartberg widerspiegeln. Aber auf der einen Seite geht es auch um die Idee und die Idee hätten ja auch ganz viele andere Vereine vor Red Bull haben können. Aber wie sich diese Idee entwickelt hat, auch mit der zweiten Mannschaft von RB, aber auch wie die Akademie funktioniert und wie, also da sind ganz viele Dinge dabei, die man einfach, wenn man tiefer schaut, sehr, sehr gut durchdacht sind und einfach gut funktionieren. So, es ist immer die Frage, was nimmst du da mit oder was kannst du da mitnehmen? Und wir, habe ich zuvor schon gesagt, waren in den letzten Jahren mehr davon geprägt, Spieler zu finden, die uns die Garantie geben, in der Bundesliga zu bleiben. Wie wir in den letzten beiden Jahren gesehen haben, ist das aber nicht die Garantie. Es hat am Ende des Tages immer wieder funktioniert, dass wir geblieben sind in der Liga. Aber mit den Gesprächen, die ich hatte vor allem letztes Jahr, war es mir wichtig, einfach diesen Weg zu verlassen und dann einen anderen Weg zu gehen. Und wir sind jetzt dann aktuell die zweitjüngste Mannschaft in der Liga, haben einfach versucht, klare Profile zu entwickeln, Profile, die zu uns passen, die von der Spielidee ein bisschen in eine andere Richtung gehen als jetzt in Salzburg, aber die einfach spannend sind, in einem Alter sind, wo man sie entwickeln kann, wo sie noch hungrig sind. Und ich glaube, wenn man unsere Spiele sieht, dann kann man das erkennen und dann kann man sehen, dass sich da ein paar Junge richtig gut entwickeln. Sollte der Verein einmal einen Spieler verkaufen, wäre das natürlich toll. Und müsste ich auch lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht unser erklärtes Ziel. Aber wir, ja, nochmal, wir haben nicht diese Möglichkeiten wie jetzt in Salzburg, um zu sagen, wir sind so breit aufgestellt, dass wir jederzeit dort und dort gleich alles verändern können. Das können wir natürlich nicht.
Und wenn ich es richtig nachgelesen habe, laut letztem UEFA-Ranking bekommen U24-Spieler in Österreich in der Liga mit Abstand die meisten Einsatzzeiten im europäischen Fußball. Also Talente geht nach Österreich, da könnt ihr spielen, wenn man das mal so sagen darf.
Absolut, Markus. Also ich glaube, und nochmal, da kommt das... Die Veränderung über die letzten 10 Jahre hinzu, dass einfach ganz viele Vereine begonnen haben, diesen Weg für sich zu interpretieren. Also ich gehe jetzt dann auf Sturm Graz vielleicht ein, eine Mannschaft, die auch mittlerweile unglaubliche Transfers getätigt hat mit sehr jungen Spielern, aber alle anderen auch ganz einfach begonnen haben, mutiger zu sein, einfach diesen Jungen eine Plattform zu bieten. Und ja, es ist etwas, was auch international wahrgenommen wird. Ich kann sagen, dass ich in allen Transferperioden interessante Gespräche mit großen Vereinen führe, die einfach Interesse haben, Spieler in der österreichischen Liga weiterentwickelt zu haben. Vor allem in Ligen, wo es vielleicht für die zweiten Mannschaften nicht so einfach ist, im Erwachsenenfußball zu spielen. Ja, und der Sprung aus dem Jugend in den Erwachsenenfußball ist natürlich auch sehr schwieriger. Für das ist die österreichische Liga natürlich nicht so qualitativ gut wie die großen Top-Ligen. Und da finde ich einfach, ist eine interessante Nische entstanden, wo viele große Vereine auch begonnen haben zu begreifen, na, es macht Sinn, interessante, spannende Spieler in Österreich zu entwickeln. Und ja, ich bin auch froh, dass wir in Hartberg jetzt dann mit dem Angelo Brückner einen Spieler bekommen haben von Bayern München, der ja, diesen nächsten Schritt in Österreich gehen möchte. Super spannender Spieler, der uns ganz viele Ideen gibt und bin neugierig, wo wir uns mit den Jungen hinentwickeln.
Einzigartig beim TSV Hartberg ist auch die Führungsetage, und zwar mit Brigitte Annerl besitzt der Verein ja die einzige Präsidentin oder die erste österreichische Präsidentin eines Bundesliga-Clubs. Wie ist die Zusammenarbeit mit dir und würdest du dir manchmal mehr Diversität im Spitzenfußball wünschen?
Die Geschichte ist natürlich die, dass wir mit der Brigitte Annerl eine Präsidentin haben, die unglaublich herzlich ist, die ganz viel Menschlichkeit in diese Position bringt. Ich möchte nur erwähnen, unser letztes Auswärtsspiel beim WRC, wo sie zu einem gewissen Zeitpunkt erkannt hat, dass unsere Fans im Auswärtssektor in der prallen Sonne standen. Dadurch ist sie hingegangen, hat dort ein Geld reingegeben, damit sich die ein Getränk kaufen können. Spiegelt ein bisschen das wieder, wie sie tickt und denkt, und wir profitieren enorm davon, weil sie einfach ein ganz großes Herz hat und sie immer begriffen hat, dass der TSV Hartberg ein sehr bodenständiger, sehr demütiger Verein ist, der einen sehr engen Bezug zu den Fans haben oder zu den Leuten haben muss, und sie lebt es und bringt dadurch natürlich eine ganz eigene Note mit ein, die zum Verein TSV Hartberg sehr, sehr gut passt. Und damit ist, glaube ich, auch schon alles gesagt. Wie gesagt, eine tolle Frau, die uns in allen Bereichen unterstützt, wo wir Unterstützung brauchen.
Hast du zur Sprache gebracht, dass auch die Trainerbank an dem Tag in der Sonne stand und auch mit einem Kaltgetränk hätte versorgt werden müssen?
Das Schöne war, wir waren nicht in der Sonne, wir waren im Schatten und wir waren gut versorgt.
Aber mit anderen isotonischen Getränken wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Das ist vielleicht der perfekte Moment, um jetzt ein bisschen den privaten Markus Schopp kennenzulernen. Bist du in der Öffentlichkeit als Ruhepol bekannt? Wie ist Markus Schopp eigentlich privat, als Ehemann, als Familienvater? Kann der auch mal laut werden?
Ja, das ist immer schwer. Da müsste man mit meiner Frau sprechen oder mit den Kindern sprechen. Aber ich wusste immer als Spieler, dass die größte Kraftquelle für mich die Familie war. Also habe das Glück gehabt, eine tolle Frau zu haben, die mich überall hin begleitet hat, was nicht selbstverständlich ist, weil es einfach heutzutage so ein schnelllebiges Geschäft ist. Aber meine Frau hat einfach mich überall hin begleitet und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich war. Und dementsprechend habe ich auch versucht, diese Selbstverständlichkeit für mich so zu nutzen, dass ich einfach mit meiner Familie eine sehr, sehr enge Bindung immer hatte und Gott sei Dank auch immer noch habe. Einfach absolute Kraftquelle für mich, die ja einfach in diesem harten Alltag, in dem man sich befindet, doch immer eine Möglichkeit gibt, ein bisschen wegzukommen von dem Business. Klar ist es, auch zu Hause ist nicht alles immer nur Sonnenschein, sondern auch zu Hause gibt es natürlich auch Phasen, wo man diskutiert. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu und das bringt uns natürlich auch als Familie immer weiter.
Wie findest du in gerade stressigen Momenten oder wo vielleicht der Druck besonders hoch ist, auch deine Phasen, um ja Entspannung zu finden? Hast du da ja besondere Aktivitäten, die du machst?
Ja, also ich versuche, wenn ich wegkommen möchte, einfach Zeit im Freien zu vertreiben. Also sei es jetzt dann Biken, sei es mit meiner Frau wandern und spazieren zu gehen. Da haben wir natürlich in Österreich die schönste Umgebung. Habe Gott sei Dank auch noch meine Eltern, habe noch eine größere Familie, mit der man natürlich auch immer wieder was unternehmen kann. Aber ich glaube schon, dass das noch die Möglichkeiten sind, Kraft zu tanken. Und einfach wegzukommen, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, was wichtig ist. Habe für mich noch keine andere Sportart entdeckt, wie viele andere, die golfen gehen. Für das, glaube ich, wäre ich zu ehrgeizig und würde zu viel Energie und Zeit vor allem verwerfen für Dinge, die mir einfach jetzt noch sehr wichtig sind.
Du hast aber dafür vor wenigen Tagen den Großglockner bestiegen, den höchsten Berg Österreichs. Hat sich damit für dich ein Lebenstraum erfüllt und erzähl uns, wie es war. Hast du noch einen Muskelkater?
Ja, Muskelkater ist noch da. Tolles Erlebnis, war grandios. Ich meine, das Projekt Großglockner läuft bei mir seit einem Jahr in meiner Freizeit oder in meiner Zeit, wo ich keinen Job hatte, war das einfach ein ganz großes Thema. Es hat sich einfach nicht ergeben aufgrund der Wetterkonstellation. Und jetzt war es soweit, Wetter war abartig schön und ja, wir sind darauf mit dem einen oder anderen Problemchen, was einfach dazugehört. Aber wenn man nachher dort oben steht, das ist schon was Besonderes. Ein bisschen eine Qual war da. Abstieg, da war einfach das Schuhwerk, war leider Gottes nicht optimal, aber ich habe es geschafft, ich bin da, bin wieder im Alltag angekommen, habe wunderbare 2 Tage da oben gehabt am Berg und werde die wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen. Ja.
Aber so aus diesem Alltag rauskommen ist ja tatsächlich, gerade wenn man in so einer Branche wie Fußball aktiv ist, ja nicht ganz einfach. Was sich aber schon lange begleitet, ist das Thema Yoga. Das hast du auch in Amerika ja für dich auch schon kennengelernt. Ist es auch für dich etwas, wo du tatsächlich so abschalten kannst, um Kraft zu tanken, um auf der einen Seite, wie du gerade gesagt hast, den Ehrgeiz zu behalten, aber trotzdem so eine gewisse innere Ruhe dann auch zu finden, um klare Entscheidungen zu treffen?
Ja, in erster Linie, der Hauptgrund, warum ich mit Yoga begonnen habe, war meine Rückenthematik. Und nachdem ich den besten Lehrer jeden Tag an meiner Seite habe, nämlich meine Frau, ist es natürlich ein großes Vergnügen, auch mit ihr ganz angepasst Yoga zu praktizieren. Ich habe das Glück, dass sie einfach ausgebildete Yoga-Therapeutin ist, Yoga-Lehrerin ist, die da sehr gezielt auf mich einwirken kann und mit mir gezielte Übungen machen kann. Der mentale Aspekt spielt natürlich auch eine Rolle und ist auch etwas, was sich bei mir erst entwickelt hat, muss ich auch ehrlich sagen muss. Bin da sehr getrieben gewesen bis vor einigen Jahren und das hat sich Gott sei Dank alles jetzt dann ein klein wenig stabilisiert auf niedrigem Niveau. Das heißt, kann die Dinge relativ gut priorisieren und einfach gut einschätzen, was gemacht werden muss und was nicht gemacht werden muss.
Wir wollen jetzt noch ein bisschen über das Thema Selbstvermarktung sprechen, weil das auch als Trainer immer wieder wichtig ist, gerade in den Phasen, wo man vielleicht gerade auf Jobsuche ist. Ist Eigenvermarktung ein Thema für dich als Trainer? Personal Branding ist das Stichwort. Hast du Personen, die dich möglicherweise auch hier dabei unterstützen? Spielen dann auch so Expertenjobs wie bei Sky eine Rolle?
Ja, klar. Also ich habe das Glück, seit über, ja, glaube ich, sind es 25 Jahre mit dem Herwig Stracker, der das Tennisturnier in Wien organisiert, aber nicht nur, der im ATP-Board sitzt, einen sehr engen Freund zu haben, der mich in sehr wichtigen Fragen mit begleitet, mit dem ich versuche, auch immer Rücksprache zu halten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Weil es immer wichtig ist, auch mit jemandem zu reden, der aus einer ganz anderen Perspektive und nicht nur aus der Nerd-Perspektive des Trainers oder des Spielers Dinge sieht, sondern einfach ein bisschen größer sieht. Und Herwig ist da einfach jemand, der da einen tollen Weitblick hat, der in vielen Bereichen einfach an Input bringen kann, der dich als Trainer oder Spieler einfach nur ein bisschen größer denken lässt. Und von daher war es mir immer wichtig, diesen Kontakt zu haben, diese Partnerschaft zu haben, auch zu wissen, was es heißt, in vielleicht dieser Phase, wo du ohne Job bist, wo du vielleicht in einer auslaufenden Vertragskonstellation bist, zu überlegen, wie geht man das Projekt weiter an. Und ja, da war es mir immer wichtig, einfach sehr authentisch zu sein, sehr klar zu sein. Wir wissen, dass es bei uns einfach auch darum geht, zu performen. Wenn du nicht performst und einmal aus dem Rad heraus bist, dann kann das relativ schnell gehen. Das war als Spieler nicht anders. Ist natürlich ein gewisser Druck, den man mit sich trägt. Aber auf der anderen Seite geht es auch immer mit der Energie und mit der Leidenschaft, Dinge sich zu zeichnen, sich vorzustellen und diese auch wirklich zu jagen. Und dabei hilft mir nicht nur der Herweg, sondern da hilft mir auch einfach mein eigener Antrieb und die Leidenschaft, einfach Dinge bewegen zu wollen.
Stichwort Selbstdarstellung. Du besitzt bis heute, ausgenommen LinkedIn, keine Präsenz auf Social Media. Hast du das bewusst so gewählt oder ja, ist das eine Strategie?
Das Thema Social Media ist natürlich ein Thema, was ja jetzt nicht von heute auf morgen aufgepoppt ist, sondern das ist über die letzten Jahre schon ein Thema gewesen. Ich habe eine Plattform für mich zu benutzen begonnen. Warum? Weil ich einfach Kontakt mit all meinen Leuten haben wollte, die ich weltweit einmal irgendwo kennengelernt habe. Aber ich habe mich immer geweigert, keine Ahnung warum, so richtig Privates von mir kundzutun und preiszugeben. Weil ich einfach für mich diese Freiheit, die mir gewähren wollte, einfach ja, gewisse Dinge so zu machen, dass es nicht überall gleich kommentiert werden muss. Und damit bin ich bis dato relativ gut gefahren, bin aber, und das sage ich auch klar, Konsument der Social Medias, bin aber jetzt dann kein bewusster Betreiber meines Social Media Networks. Aber wenn ich jetzt dann in den Bereich des Trainings reingehe, des Studierens von Kollegen, ist es mir ein wertvolles Tool und bin froh, dass es Social Media gibt.
Ist gut für die Spieler in Hartberg, die können auf Instagram alles posten und der Trainer kriegt es nicht mit. Das ist auch nicht schlecht.
Das ist nur teils richtig. Der Trainer hat Ohren und Augen überall. Meine Jungs sind sehr vorsichtig. Ja, die wissen, dass mein Trainerstab relativ jung besetzt ist und die dafür sehr Social Media lastig sind. Ich glaube, sie wissen, wo sie aufpassen müssen.
Das ist natürlich clever ausgewählt vom Sportdirektor.
Das stimmt. Jetzt bin ich auch ein unglaublich schlau.
Wir wollen jetzt am Ende noch ein bisschen über deine Zeit in den USA sprechen und dort aktuelle Entwicklungen ins Auge nehmen. Du hast deine letzte Station als Profi bei den New York Red Bulls verbracht. Du warst damit in dieser Zeit einer von wenigen Österreichern, die in die MLS gewechselt sind. Wie ist es damals zu diesem Wechsel zustande gekommen und war New York der perfekte Abschluss deiner Karriere?
Im Nachhinein ja. Zustande gekommen ist es relativ einfach. Ich bin ja von Italien nach Salzburg gewechselt. In der ersten Phase meiner Zeit in Salzburg ist das Projekt in New York entstanden. Dadurch ist einfach eine Synergie entstanden und die Möglichkeit hat sich ergeben. Ich war zur damaligen Zeit über 30, habe für mich schon das Projekt 2008 Europameisterschaft im Kopf gehabt und war der Meinung, dass auch durch gute Leistungen in Amerika der Teamchef auf mich aufmerksam werden kann und auch soll. Das war mein erklärtes Ziel. Dass es anders gekommen ist, hat einfach auch damit zu tun, dass zur damaligen Zeit in Amerika nahezu alle Plätze Kunstrasenplätze waren. Dazu eben auch das Thema mit meinem Rücken, was ich vorher erwähnt habe. Das hat einfach noch nicht so zusammengepasst, wie ich mir das erhofft habe. War für mich trotzdem nochmal eine ganz entscheidende Phase, weil es ein bisschen ein Abschied nehmen war von einer tollen Zeit als Profifußballer, dass man ja, einfach in einem Land erleben durfte, wo am Ende des Tages der Fußball spürbar die nächsten Schritte gehen wollte. Und wenn man heute die amerikanische MLS anschaut, wie viele Mannschaften inzwischen dort sind, wie sich der Fußball entwickelt, jetzt dann mit Messi natürlich noch einmal so das Sahnehäubchen dazugekommen ist, auch in Bezug auf die WM, die in Bälle nachher dort stattfinden wird, da muss man einfach sagen, die Amerikaner haben den Fußball für sich entdeckt, hat, glaube ich, schon die eine oder andere Top-Sportart von den Top-Rängen verdrängt und ist natürlich ein riesengroßer, spannender Markt. Und dass ich dort sein durfte, ist das eine. Ich habe die Zeit sehr genossen und war auch der Einstieg für mich ins Trainerdasein.
Wie verfolgst du die MLS heute noch? Bist du da aktiv noch am Schauen von den Spielen oder ist es ein bisschen zu kompliziert geworden?
Na, gar nicht. Also da sind wir wieder bei Social Media. Social Media gibt ja natürlich da schon die nötigen Informationen. Jetzt natürlich auch noch über Kontakte, die ich nach wie vor nach Amerika habe, die natürlich jetzt über die Messi-Geschichte noch aktiver sind, vielleicht wie vor einigen Monaten. Aber es ist einfach ein super spannender Markt, der sich da drüben entwickelt. Der südamerikanische Markt ja an sich ja schon immer sehr spannend und gut gewesen. Auch der mittelamerikanische, aber der nordamerikanische eben einer, der so ein Dasein hatte, so ein bisschen im Schatten von den großen Sportarten, aber bei den Damen ja mittlerweile unangefochten ganz weit vorne und bei den Burschen mittlerweile eine tolle Entwicklung. Wenn man sich die Zuschauerzahlen ansieht, die Stadien ansieht, die entstanden sind, dann sieht man einfach, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
Wäre es denkbar, dass wir Markus Schopper mal auf der Trainerbank in der MLS sitzen sehen?
Gute Frage, habe ich mir keine Gedanken noch gemacht, aber wenn die MLS anklopfen würde, ist das schon eine spannende Liga, die sich, wie gesagt, gut entwickelt und wenn man sich dort nachher auch wirklich sieht und verwirklichen kann, warum nicht?
Es gibt ja noch ein anderes Land, das neben den USA auch für Furore sorgt. Saudi-Arabien macht momentan ganz viel Wind in der Fußballbranche, ob es jetzt Cristiano Ronaldo ist, Benzema, Sadio Mané, Henderson, Firmino. Man könnte jetzt zahlreiche Namen bringen, aber die sind alle in der saudischen Pro League aktiv. Auch auf dem Trainermarkt hat sich einiges getan. Man braucht ja bloß Matthias Jeisel mal ganz kurz auch erwähnen. Wie stehst du denn selber zu den Wechseln und wie ist denn deine Sichtweise auf das, was in Saudi-Arabien fußballtechnisch gerade passiert?
Naja, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ein Land beginnt, wie verrückt in den Fußball zu investieren. Vor einigen Jahren war es China, wo verrückte Summen bezahlt worden sind für Trainer, für Spieler. Hatte scheinbar nicht diese Nachhaltigkeit, wie das jetzt in Saudi-Arabien abläuft, ist natürlich eine spannende Frage. Klar, die investieren abartig, verrückte Zahlen, die da im Raum stehen. Die Frage ist immer, wie nachhaltig wird ein Projekt entwickelt? Und es ist ein großer Unterschied zu China, weil ich ganz einfach auch erkennen kann, dass junge Spieler, junge Trainer schon diesen Schritt gehen. Das ist, was ich jetzt dann so im Kopf habe, in China nicht unbedingt der Fall gewesen. Ich kann mich an den Roger Schmidt erinnern, der als Trainer dorthin gegangen ist. Die Spieler, die ich jetzt dann im Kopf habe, waren einfach schon über ihren Zenit. Und jetzt sehen wir doch eine Entwicklung, die ein klein wenig anders ist. Ich muss sagen, ich habe mir das eine oder andere Spiel schon angeschaut zwischen Top-Mannschaften. Das sind richtig gute Spieler. Das sind einfach Dinge erkennbar, die auch über den Trainer laufen, aber natürlich auch über die Qualität der Spieler spürbar werden. Teilweise bessere Spiele als in manchen Ligen in Europa, muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Das große Thema wird einfach sein, wie nachhaltig kann dieses Projekt sich entwickeln. Wir reden dennoch von einem Land, wo wir wissen, dass Menschenrechte teilweise mit Füßen getreten wurden und auch noch werden. Und sich da ein neues Image zu machen, ich glaube, das ist das große Ziel dieses Landes. Der Sport dient natürlich dazu. Und wenn der Fußball seinen Teil dazu beitragen kann und auch soll, dass am Ende des Tages das Land sich auch in eine bessere Richtung entwickelt, dann soll es uns ja allen recht sein.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen raushöre, es gibt, wenn du beispielsweise eine Anfrage oder vielleicht sogar ein konkretes Angebot auf dem Tisch hättest, auch einen gewissen moralischen Kompass, der für dich auch eine Rolle spielt bei einer gewissen Entscheidung?
Ja, schon. Wir wissen, dass natürlich das eine immer das Finanzielle ist. Ich glaube, dass es hinlänglich über Interviews bereits auch vermittelt wurde von den Spielern, von vielen Spielern, dass das natürlich ein absolutes Argument war, dorthin zu wechseln. Dann ist immer die Frage, was hat man für Alternativen, was hat man für andere Möglichkeiten? Dann wird es den einen oder anderen geben, der weniger Möglichkeiten hat. Der wird wahrscheinlich eher Ja sagen zu jemandem, der mehr Möglichkeiten hat und der vielleicht in seiner Vorstellung wirklich sagt, Ich habe ganz Großes in Europa vor. Ich bin der Meinung, dass ich da die Qualität habe, mich auf diesem Markt auch wirklich durchzusetzen. Und dann glaube ich, kannst du auch im europäischen Markt sehr, sehr gutes Geld verdienen.
Ja perfekte Überleitung eigentlich zum Ausblick in die Zukunft, Alex.
Genau so ist es. Markus, was sind deine Pläne für die nächsten Jahre? Wo siehst du dich in der Zukunft?
Letztes Jahr im Dezember mit der Entscheidung nach Hartberg zu gehen, war es mir auch wichtig, die klare Botschaft zu geben, dass das kein Projekt ist für 6 Monate, sondern einfach ein Projekt ist, wo wir in dieser Region einfach nachhaltig etwas verändern wollen. Das steht alles auf nach wie vor wackeligen Beinen, weil wir nicht wissen, ob wir wirklich das Stadion bekommen. Wir wissen, viele dieser Projekte, die jetzt am Tisch liegen, die vielleicht nicht so umgesetzt werden können, wie wir uns das vorstellen. Dann macht es natürlich schon Sinn, sich Gedanken zu machen, was ist das große Ganze, was am Ende des Tages in dieser Region entstehen kann. Bin da trotzdem sehr zuversichtlich, dass wir das auf die Reihe bekommen, aufgrund der vielen Gespräche, die wir schon hatten. Aber am Ende ist es auch so, dass das Spiel mich einfach fasziniert. Und jeder, der meinen Werdegang mitbekommen hat, der weiß, dass ich ein fast niemals Rastender bin und natürlich auch für mich gewisse Dinge nie ausschließen möchte, die natürlich parallel dazu laufen müssen, dass meine Leistungen passen und dass meine Resultate passen und meine Entwicklung passt. Und dann ist es immer der Moment, passt die Möglichkeit, die sich ergibt, mit der Möglichkeit oder mit dem Zeitpunkt gut zusammen, in der man sich gerade findet. Und da gehört halt vieles dazu, Privates dazu, Sportliches dazu, Wirtschaftliches dazu. Dinge, die einfach passen müssen und die lasse ich einfach auf mich zukommen. Kurzfristig sage ich einmal, das Ziel lautet einfach Hartberg zu stabilisieren, dieses Projekt groß und stabil zu machen, mit möglich wünschenswerterweise mit dem neuen Stadion. Und der nächste Schritt, der steht noch in den Sternen und auf den bereite ich mich vor, wo auch immer der sein wird und wie auch immer der sein wird. Freue mich auf das, was auf mich zukommt.
Und als letzte Kategorie folgt unser Wordrap, den jeder Gast bisher durchlaufen hat müssen. Ich bitte dich daher um kurze und knappe Entscheidungen.
Trainer oder Sportdirektor?
Aktuell Trainer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Hamburg oder New York?
Das ist eine Teufelsfrage. Hamburg.
Roberto Baggio oder Luca Toni?
Das ist einfach der Robi.
Ivica Osim oder Pep Guardiola?
Ja, das ist auch einfach für mich, Ivica Osim.
Englische Premier League oder italienische Serie A?
Premier League.
Teamchef eines Nationalteams oder Trainer eines Clubs?
Aktuell Trainer eines Clubs.
Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?
Messi.
Giovanni Trapattoni oder Felix Magath?
Oh. Da bleibe ich bei Flasche leer.
Espresso oder Cappuccino?
Espresso.
Italienische Pasta oder steirisches Wurzelfleisch?
Italienische Pasta.
Dazu ein Bier oder lieber einen Wein?
Immer Wein. Bier geht bei mir nicht.
Netflix oder Fernsehen?
Boah. Fernsehen.
WhatsApp oder Telefonat?
Telefonat.
Erzählen oder zuhören?
Zuhören.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher. Geworden.
Joggen oder Yoga?
Yoga.
Sportlich oder elegant?
Sportlich. Elegant.
Und die letzte großartige Frage, Kurzhaar- oder Langhaarfrisur?
Mittlerweile kurz. Geht nicht mehr anders.
Sehr schön, lieber Markus. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen ausführlichen Zwischenstopp und für diese interessanten Einblicke in deine Vergangenheit und in dein aktuelles Leben.
Danke, Alex. Danke, Markus. War eine super spannende Stunde. Eineinhalb sehe ich fast.
Also. Mir hatten auch großen Spaß und schön, dass du, obwohl du lieber zuhörst, uns so viel erzählt hast.
Ja, es war war einfach etwas, was gut gepasst hat. Euch auch zuzuhören, mir zuzuhören, über Dinge nachzudenken, hat gut gepasst.
Vielen herzlichen Dank.
Zwischenstopp. Der Podcast vom Sport Business Magazin. Mit Friedel und Sieger.